dieser Optimismus heißt für mich eben aber auch, dass wir nicht davon ausgehen müssen, dass wir sofort eine 180-Grad-Kehrtwendung hinlegen sollten, beziehungsweise auch hinlegen können, sondern dass wir versuchen sollten, so behutsam wie möglich Dinge anzugehen. Das hat vor allen Dingen auch den Grund, dass wir versuchen müssen, Menschen mit auf diesem Weg zu nehmen.
Das ist Folge 51 von ErstStimme. Herzlich willkommen. Blicken wir allein auf die letzten 2 Jahre zurück, haben wir als Gesellschaft einiges durchgemacht. Corona-Pandemie, erst im Februar der russische Angriff auf die Ukraine und dann ist da ja auch noch die Klimakrise. Das alles sind Kippmomente. Was sie für uns als Gesellschaft bedeuten und warum es trotzdem Grund gibt, optimistisch zu sein, darüber spricht meine Kollegin Barbara Engels in dieser Folge mit Professor Dr. Nils Goldschmidt.
Hallo und herzlich willkommen bei ErstStimme, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Barbara Engels, ich bin Wirtschaftswissenschaftlerin und ich forsche am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln dazu, wie wir Digitalisierung so gestalten können, dass Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig von ihr profitieren. Ich freue mich besonders, dass heute zu Gast ein weiterer Ökonom ist. Herr Professor Dr. Nils Goldschmidt ist Professor für kontextuelle Ökonomik und ökonomische Bildung an der Universität Siegen. Im vergangenen Jahr ist sein Buch Gekippt, was wir tun können, wenn Systeme außer Kontrolle geraten, erschienen, das er zusammen mit Dr. Stefan Wolf geschrieben hat und das die Grundlage für unser heutiges Gespräch ist. Mit Professor Goldschmidt spreche ich in dieser Folge darüber, wo in unserer Gesellschaft etwas auf der Kippe steht, wie wir Kippmomente erkennen und bewältigen können und inwiefern es Kippmomente sind, die so unterschiedliche gesellschaftliche Herausforderungen wie den Ukraine-Krieg, die digitale Transformation und den Klimawandel einen. Ich freue mich, dass sich Professor Goldschmidt Zeit für unseren Podcast nimmt. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen.
Ja, hallo Frau Engels. Freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können.
Professor Goldschmidt, gestern Abend zum Abendbrot hat meine Tochter, die ist knapp 2, mit ihrem Teller ganz wild auf den Tisch herumgeschoben und dabei mein Wasserglas umgekippt. Ist das so ein Kippmoment, wie Sie ihn im Buch beschreiben würden?
Eindeutig, ein klassischer Kippmoment. Es geht zwar bei uns im Buch nicht primär um Wassergläser, aber es ist ein schönes Bild, um zu verstehen, worum es bei Kippmomenten geht. Es geht eben darum zu zeigen, dass eben Situationen eintreten können, wo etwas aus dem Gleichgewicht gerät. Und zwar ganz plötzlich, vielleicht auch ganz unerwartet, bei Ihrer Tochter vielleicht nicht ganz unerwartet, aber es hat sich vielleicht schon angekündigt, aber wo etwas aus dem Gleichgewicht gerät, dann kippt und dann wieder in einem neuen Gleichgewicht ist, das eben dann auch meistens nicht immer reversibel ist oder nicht wieder herstellbar in die alte Situation. Also man hat ein Gleichgewicht und da ist es auch funktional, das Glas ist gefüllt, man kann aus dem Glas trinken. Wenn es dann umkippt, ist es wieder in einem neuen Gleichgewicht, aber das Glas hat in der Situation dann auch seine Funktion verloren. Also ein Kippmoment, der eben eine Sache deutlich und plötzlich, manchmal eben auch wieder herstellbar verändert.
Ganz irreversibel ist es Gott sei Dank dann nicht. Ich kann es ja wieder hinstellen und Wasser reinfüllen. Wenn es kaputt gegangen wäre, dann
wäre es schwieriger.
Genau. Das Konzept des Kippmoments nutzen Sie ja in Ihrem Buch als Instrument, um über ganz viele verschiedene gesellschaftliche Herausforderungen ja anders nachzudenken. Inwiefern hilft diese Herangehensweise, um den Angriff Russlands auf die Ukraine besser einordnen, vielleicht sogar besser bewältigen zu können? Sogar Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja von einer Zeitenwende gesprochen. Das ist ja auch irgendwo ein Synonym für einen Kippmoment.
Ich glaube, es sind vielleicht 2 Punkte, die wir im Blick behalten müssten. Und vielleicht auch erstmal unabhängig vom Ukraine-Krieg bzw. dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Ich glaube, was wir lernen, wenn wir in Kippmomenten denken, ist eben, dass wir verstehen, dass Dinge und dass auch Zeit nicht immer linear verläuft, dass nicht alles ein gleichmäßiger, ruhiger Strom ist, sondern dass plötzlich Dinge passieren können, die unser Leben verändern, die ganz dramatische Folgen haben für unser Miteinander, für unsere Sicherheit, für unsere Lebensqualität. Und das ist natürlich genau das, was wir mit dem Angriffskrieg erlebt haben. Dort ist plötzlich etwas auf die Bühne getreten, ist etwas passiert, was eben die Situation extrem verändert hat, was eben ein Kippmoment war, wo etwas gebrochen ist, wo etwas ganz anderes dann passiert ist. Gleichzeitig, und das konnte man ja eigentlich auch bei dem Angriff Russlands auf die Ukraine auch sehen, Kippmomente passieren zwar plötzlich, man weiß nicht genau, wann sie passieren, aber es gibt oft Andeutungen, dass eben so etwas passieren könnte. Und das haben wir jetzt ja bei diesem Krieg auch erlebt, ne? Die Annexion der Krim, die Angriffe und die Kämpfe im Donbass waren eben sozusagen Vorboten für eben diesen direkten Kippmoment, den wir jetzt erlebt haben. In der Wissenschaft sprechen wir bei solchen Dingen von kontextualen Kippmomenten, also Kippmomenten, die im Umfeld einer bestimmten Sache passieren und es wahrscheinlicher machen, dass ein direkter Kippmoment passieren wird.
Also kann man sagen, dass es auch mehr kontextuale Kippmomente als direkte Kippmomente gibt, weil ich ja vielleicht einige kontextuale brauche, um zu einem direkten zu führen?
Genau, das ist genauso könnte man es einfach beschreiben. Es passiert im Umfeld immer verschiedene Dinge, also möglicherweise jetzt beim Krieg, wir sehen Kampfhandlungen, man merkt, dass möglicherweise Russland in den letzten Jahren verstärkt auch nochmal aufgerüstet hat. Man konnte sehen, dass Putin immer schamloser wurde, was eben auch seine politischen Strategien anging. Das waren alles Vorzeichen dafür, aus denen man erkennen konnte, hier könnte was passieren und es wäre vielleicht gut, hier schon einzugreifen oder deutlich zu überlegen, wie können wir versuchen, diese Spirale auch eben nicht weiterlaufen zu lassen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis und auch ein Versuch in unserem Buch zu zeigen. Es hilft uns nicht viel, sozusagen auf den direkten Kippmoment so sehr zu starren. Nehmen wir nochmal das etwas harmlose Beispiel des Wasserglases. Es hilft nicht so sehr, die ganze Zeit auf das Wasserglas zu starren und zu sagen, hoffentlich gibt es nicht, sondern im Vorfeld vielleicht zu schauen, ich nehme den Teller da vielleicht ein Stück weiter an die Seite oder das Glas etwas mehr auf den Tisch zu stellen. Also man kann an kontextualen Kippmomenten erkennen, dass möglicherweise etwas passiert und die kontextualen Kippmomente sind dann eben auch möglicherweise die Stellschrauben, um Dinge zu verändern. Man spricht üblicherweise dort von Resilienz, also das Befassen mit kontextualen Kippmomenten kann eben Resilienz erhöhen, sodass ein System stabiler bleibt, sodass es unwahrscheinlicher wird, dass es eben zu direkten Kippmomenten kommen kann.
Und dann kann man eben auch, wenn man dann in der Beobachtung ist, wahrscheinlich auch viel behutsamer dagegen vorgehen. Das ist ja auch ein Leitmotiv sozusagen Ihres Buches, die Behutsamkeit. Ich habe nicht gezählt, wie oft das Wort vorkommt, würde es aber in der digitalen Version auf jeden Fall mal abfragen. Nehmen wir das Beispiel Klimawandel. Sie fordern eine, Zitat, kluge, behutsame Politik mit Augenmaß, um das ökologische Problem zu lösen. Sehen wir uns die aktuellen Entwicklungen an. Wir spüren die Auswirkungen des Klimawandels ja auch wirklich jetzt direkt hier, beispielsweise mit der schlimmen Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr. Ist es ja eigentlich schon 11:55. Haben wir, das ist eine polemische Frage, haben wir überhaupt noch Zeit für eine behutsame Politik?
Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir immer davon ausgehen, dass es noch 11:55 ist, sondern nie 11:55, weil wenn wir 11:55 haben, dann brauchen wir gar nichts mehr machen, dann können wir einfach nur auf den Untergang warten und vielleicht uns dabei noch halbwegs bequem machen. Aber ich glaube, und das ist auch die Aufgabe von Wissenschaft, von Wissenschaftlern, auch von Ökonominnen und Ökonomen, letztendlich optimistisch zu bleiben und zu überlegen, was können wir noch tun? Es gilt natürlich immer, dass wir den Punkt nehmen, von dem wir ausgehen, we start from here, wir können keinen anderen Punkt in der Zeit nehmen, als in dem wir sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, diesen Optimismus beizubehalten. Und dieser Optimismus heißt für mich eben aber auch, dass wir nicht davon ausgehen müssen, dass wir sofort eine 180-Grad-Kehrtwendung hinlegen sollten, beziehungsweise auch hinlegen können, sondern dass wir versuchen sollten, so behutsam wie möglich, da ist der Begriff wieder, so behutsam wie möglich Dinge anzugehen. Das hat vor allen Dingen auch den Grund, dass wir versuchen müssen, Menschen mit auf diesem Weg zu nehmen. Möglicherweise wäre es für das Klima gut, wenn wir jetzt radikal sofort unser Leben vollständig verändern würden. Also wenn es keine Landwirtschaft im konventionellen Sinne mehr gäbe, wenn wir sofort jeden Verbrennungsmotor verbieten würden, wenn wir jede Flugreise stoppen würden und Ähnliches mehr. Aber das würde natürlich zu einer vollständigen Aufruhr, das würde zu einer völligen Disruption unserer Gesellschaft führen. Und wir können auch in solchen dramatischen Situationen, wie wir sie jetzt mit dem Klimawandel, mit der Notwendigkeit zum Klimaschutz erleben, können wir eben nicht davon ausgehen, dass wir radikale Lösungen durchsetzen können und durchsetzen sollten. Also ein weiterer Gedanke in dem Buch ist ja immer zu sagen, ja, wir haben radikale Probleme, aber radikale Probleme brauchen nicht notwendigerweise immer radikale Lösungen, sondern wir sollten schauen, wie können wir Dinge so aufsetzen, dass wir Menschen auch mitnehmen können, dass sie das Gefühl haben, es funktioniert, es verändert mein Leben schrittweise und nicht dramatisch. Und insbesondere natürlich die Menschen mitnehmen, die schon in schwierigeren Lebenssituationen sind, möglicherweise eben auch, was ihre finanziellen Möglichkeiten angeht. Und das wird beim Klimaschutz eine ganz wichtige Aufgabe sein, Menschen mitzunehmen, die Dinge gerade für diese Menschen auch behutsam zu ändern und ihnen so die Möglichkeit zu geben, diese Politik anzunehmen. Andererseits würden wir sonst eben ein Aufruhr in der Gesellschaft erleben und eben auch eine Spaltung der Gesellschaft, was wir auch in anderen Gesellschaften in Europa, aber auch außerhalb Europas ja in der Tendenz erleben. Und deswegen meint eine Politik der Behutsamkeit ganz sicher keine Politik der Behäbigkeit. Es geht nicht darum, abzuwarten und mal gucken, es wird schon alles wieder gut werden, sondern nein, es bedeutet, sehr intensiv zu arbeiten, sehr intensiv zu überlegen, wie können wir Dinge verändern, aber eben so, dass wir die Menschen dabei nicht verlieren.
Ich finde es sehr schön, wie der Optimismus auch aus Ihnen raussprudelt, muss ich sagen. Also man liest ihn im Buch auf jeden Fall in jeder Zeile und auch zwischen jeder Zeile. Aber jetzt auch nochmal im Gespräch den Optimismus zu merken, den würde ich auch als Ökonomin auch natürlich nochmal unterstreichen. Mein Beritt ist eher die Digitalisierung und da bin ich tatsächlich auch Optimistin und bin der Meinung, dass die uns durchaus auch sehr, sehr viele Vorteile bringt und wir schauen müssen, dass wir die Nachteile eben minimieren. Auch durchaus behutsam, aber ich sehe auch, dass gerade die Digitalpolitik in weiten Teilen in den vergangenen Jahren durchaus auch behäbig war und nicht nur behutsam. Also ein Beispiel, es dauerte 6 Jahre von der ersten Diskussion bis zum Inkrafttreten der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Also ich habe das Gefühl, während die Dynamik auf den digitalen Märkten immer schneller geworden ist, ja, hat sich die Politik immer schwerer getan, da Regulierungen, Lösungen zu finden. Dabei ist es ganz wichtig, bestimmte Fragen zu beantworten. Also auf welcher rechtlichen Basis können Daten geteilt werden? Wem gehören welche Daten? Was darf künstliche Intelligenz? Lange hat sich da wirklich wenig getan. Lange war es still in Europa. Jetzt kommt eine ganze Reihe von Acts, also den Digital Markets Act, den Sie ja auch ansprechen in Ihrem Buch, den Digital Services Act, den Data Act, den Data Governance Act und da gibt es noch einige andere Acts, also quasi ein Regulierungsfeuerwerk aus Brüssel. Ist da was gekippt? Ist da was Besonderes passiert? Was glauben Sie?
Nein, ich glaube, der Punkt ist, dass wir eben die Digitalisierung eben auch als ein mehr und mehr als einen möglicherweise drohenden Kippmoment erleben. Also wir merken, dass da was ganz Dramatisches passieren wird, was unsere Gesellschaft schon verändert hat, aber vielleicht eben nochmal ganz massiv verändern wird. Da denken wir auch in dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Das ist ja tatsächlich ein Bereich, wo viele auch die Sorge haben, dass da ganz dramatische Dinge passieren werden oder dass eben die Digitalisierung dazu führen wird, dass wir in einer ganz anderen Arbeitswelt leben werden. Und ich glaube, das spüren die Menschen, dass dort massive Dinge passieren könnten. Und das führt natürlich auch dazu, dass in der Öffentlichkeit, aber eben dann auch in der Politik viel mehr darüber nachgedacht wird, wie können wir möglicherweise Dinge regulieren, wie können wir Dinge angehen, sodass es eben nicht zu einem Kippen kommt auf Arbeitsmärkten, in der Gesellschaft aufgrund von Digitalisierung, sondern so wie Sie es beschreiben, dass wir das Gute eben dieses Prozesses der Digitalisierung mitnehmen und das eben auch versuchen, durch Regulierung eben in die richtigen Bahnen zu lenken, sodass eben Digitalisierung ihren Schrecken verliert, sondern als das gesehen wird, was es eben auch für uns sein kann, eine Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln, Arbeitswelten auch viel angenehmer zu gestalten, möglicherweise auch vieles, was körperliche Arbeit angeht, zu ersetzen, dass wir Informationen und Technologie viel effizienter nutzen können, dass wir möglicherweise, denken Sie an das autonome Fahren, dass wir Straßenverkehr möglicherweise sicher machen können, dass wir ganz andere Mobilitätskonzepte auf den Weg bringen können und Ähnliches mehr. Und das bedarf natürlich erst einmal ein Gespür dafür, dass wir in einer sich wandelnden Zeit leben durch Digitalisierung. Und dann muss Politik natürlich auch erstmal reagieren können. Und natürlich, Sie haben Europa gesagt und es ist wirklich beeindruckend, was jetzt dort passiert. Aber die europäischen Abstimmungsprozesse sind halt auch relativ kompliziert. Und selbst in Deutschland hat es ja auch lange gedauert, bis wir mit der Veränderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, diesem berühmten Paragraph 19a, wirklich auch etwas verändert haben, um eben gegen Marktmacht auch auf digitalen Märkten entgegengehen zu können. Aber das, wir können gerne gleich nochmal auf die Digitalisierung intensiver eingehen, aber ich glaube, gerade was Sie auch ansprechen, zeigt uns noch ein anderes Problem unserer heutigen Gesetzgebungsprozesse. Wir haben immer das Gefühl, wenn wir ein Gesetz machen, müsste es die Ein-für-alle-Mal-Lösung sein. Da ist so eine deutsche Gründlichkeit, jetzt machen wir mal ein Gesetz, was die digitalen Märkte dann auch entsprechend reguliert und dann brauchen wir 50 Jahre nichts mehr machen. Und ich glaube, wir müssen viel mehr lernen. Wir leben in einer so schnell sich verändernden Zeit, dass Gesetze eben auch schneller kommen müssen einerseits, aber auch schneller wieder verändert werden müssen. Und wir greifen in unserem Buch ja den Gedanken der sogenannten Sunset Legislation auf, eben den Gedanke, dass Gesetze ein Verfallsdatum haben. Dass man sagt, okay, wir machen mal jetzt dieses Gesetz, aber dann beschränken wir es auf 5 Jahre. Und nach 5 Jahren läuft es aus, außer wir einigen uns darauf, es zu verlängern oder es zu verändern. Aber das hält die politische Diskussion im Gange und gibt einem auch das Gefühl, dass sich Dinge immer wieder verändern müssen. Also nehmen Sie ein anderes Beispiel bei der Organspende. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen jetzt mal das Organspendegesetz schlechthin machen. Ich würde sagen, lasst es uns doch einfach mal ausprobieren mit einer bestimmten gesetzlichen Regelung und nach 3 Jahren läuft das Ding aus und dann müssen wir uns überlegen, wie geht es denn weiter.
Ja, also das ist diese Sunset Legislation, die finde ich auch einen richtig tollen Vorschlag aus Ihrem Buch. Also da wäre ich auch definitiv eine Unterstützerin, dass man einfach wirklich Gesetze auf Wiedervorlage legt und jetzt nicht mit dem perfekten, allumfassenden Gesetz direkt auftritt, sondern sagt, okay, wir versuchen das jetzt und dann arbeiten wir wieder dran, wie das ja in ganz vielen anderen Bereichen unseres Lebens auch ist. Und Forschung ist ja auch nie perfekt, sonst hätten wir ja keinen Job mehr. Nein, wir versuchen es immer weiter zu drehen, immer mehr rauszufinden, Modelle auch in Frage zu stellen, neu zu denken, herauszufordern. Und das würde ich mir tatsächlich auch für die Politik wünschen. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Europa gesprochen. Europa spielt ja auch ein sehr großes Thema in Ihrem eine sehr große Rolle in Ihrem Buch. Insgesamt wünschen Sie sich ein selbstbewussteres Auftreten Europas. Bei der Europäischen Datenschutzgrundverordnung hat das ja jetzt geklappt. Viele Länder adaptieren die Regulierung, haben jetzt ähnliche Schutzniveaus. Da konnte man als Europa Innovationsführer sein. Ja, was macht Europa für Sie aus? Und wie werden wir als Europa stärker und resilienter gegenüber Störungen von außen, aber auch vor allen Dingen gegenüber Störungen von innen? Also ich schaue mal nach Polen und Ungarn, was ja in Ihrem Buch auch eine Rolle spielt.
Also ich finde erstmal, wir können gerne noch mal kurz im Moment bei der Datenschutzgrundverordnung bleiben. Ich glaube, das zeigt ja, dass Europa funktioniert. Vielleicht etwas langsamer, als wir uns das alle wünschen würden. Aber wie Sie sagen, das Ding ist ein Exportschlager geworden, diese Datenschutzgrundverordnung, weil alle gemerkt haben, offensichtlich muss man da etwas regulieren. Irgendwie müssen wir anders mit Daten umgehen. Wir haben das Problem von Datenmacht, dass wir Märkte für Daten haben in einer Form, wie wir sie vielleicht gar nicht haben wollen, die oligopolisiert, monopolisiert sind, diese Datenmärkte. Da muss man gegen vorgehen. Und Deutschland und Europa sind großartig da drin, genau solche Regulierungen zu erfinden, solche Regulierung zu formulieren. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und da hat Europa auch eine wichtige Funktion innerhalb der Weltgemeinschaft. Ich glaube nicht, dass es Deutschland oder Europa gelingen wird, in den nächsten 3 bis 7 Jahren ein eigenes Google auf die Beine zu stellen. Muss es aber vielleicht auch gar nicht. Vielleicht ist die Aufgabe Europas eher zu sagen, wir geben euch entsprechende Spielregeln, Rahmenleitlinien, wie wir eben auf solchen Märkten umgehen können. Jetzt ist es prima, wenn in den USA, wenn in China vielleicht neue Ideen aufkommen können. Nebenbei, so wenig passiert in Europa da auch nicht, vielleicht nicht im Consumer-Bereich so sehr, aber in anderen Bereichen durchaus, auch was eben Datenverarbeitung angeht. Aber wie gesagt, nochmals, wo Europa stark drin ist, ist in einer guten Regulierung. Und Europa, die Europäische Union, als größter Wirtschaftsraum weltweit, da kann es sich auch kein Google, da kann es sich kein Apple, da kann es sich kein Meta erlauben, nicht auf diesen Märkten mitzuspielen und dort auch das Selbstbewusstsein zu haben, nee, wir wollen eine bestimmte Art von Regulierung haben, die funktioniert. Und dann sollte man nicht ängstlich sein und sagen, oh je, da dann wollen die nicht mehr bei uns irgendwie mal uns irgendwas machen. Nein, Europa ist stark genug und die anderen Länder, andere Regionen der Welt werden eben auch sehen, wenn es funktioniert, ne, Datenschutzgrundverordnung, ist es vielleicht für uns auch gut. Es bedeutet nicht notwendigerweise Wettbewerbsnachteile. Es bedeutet nicht notwendigerweise einen Rückgang an Wohlstand, sondern eine gute Regulierung ist eben auch ein Wohlstandspromoter. Ne? Und ich glaube, in Zeiten, wo wir uns darauf einstellen müssen, dass die Wachstumsquoten, ne, und das erleben wir auch schon in den letzten Jahrzehnten, deutlich geringer werden, dann geht es eher darum, ein gutes Leben führen zu können und den Wohlstand, den wir haben, in einer guten Weise auch nutzen zu können, sodass Regulierung und eine wohlmeinende, am Menschen ausgerichtete Regulierung viel, viel wichtiger werden wird. Also von daher glaube ich eben, dass Europa aus gutem Grund Selbstbewusstsein haben kann, dieses Selbstbewusstsein auch nach außen zeigen soll, aber, und das deuten Sie auch an, durchaus auch nach innen. Europa, ich würde jetzt nicht sagen, ist eine Wertegemeinschaft, das ist mir viel zu hoch gehangen, sondern aber Europa hat bestimmte Ideen, bestimmte Traditionen, bestimmte Fähigkeiten, die Europa auch in ihrer ökonomischen, aber auch in ihrer humanitären Art und Weise mit Menschen umzugehen, auszeichnet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wir erleben das ja gerade, um nochmal auf den abscheulichen Krieg gegen die Ukraine zu kommen, wie wichtig es ist, genau diese Werte auch zu verteidigen, weil es eben ein hohes Gut ist, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, in der wir unsere Meinung sagen dürfen, wo die Menschenwürde ganz, ganz wesentlich ist. Und das sollte man verteidigen. Und da sollte die Europäische Union, da sollte Europa auch für stehen. Und wenn eben, was wir erleben in Polen und Ungarn, wir hier wirklich Angriffe haben auf diese Tradition, auf dieses Erbe und das aus gegebenenfalls auch nur kurzfristigen politökonomischen Überlegungen. Nein, da muss Europa stärker werden, auch gegen solche Player innerhalb der eigenen Gemeinschaft vorzugehen. Und ich glaube, da bedarf es eben auch bestimmter rechtlicher Veränderungen, was die Strukturen und die Entscheidungsprozesse in Europa angeht. Und das versuchen wir im Buch auch ein wenig auszuführen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass gerade eben auch so viel passiert, dass Europa gar nicht hinterherkommt sozusagen. Ich habe auch das Gefühl, seitdem Sie Ihr Buch rausgebracht haben, ich glaube Juni 2021 war es, da war es ja schon hochaktuell, aber irgendwie haben seitdem die Kippmomente gefühlt nochmal deutlich zugenommen. Würden Sie das auch so sehen? Nehmen die Kippmomente zu? Fühlt sich das nur so an? Müssen wir in Zukunft mit immer mehr Kippmomenten rechnen?
Gut, ich bin natürlich völlig gebiased, ne, weil ich natürlich denke, dass natürlich wir mehr Kippmomente haben, weil ich ja natürlich nur noch in Kippmomenten denken kann. Nein, aber ernsthaft, ne, also tatsächlich, als wir angefangen haben, das Buch zu schreiben, war die Welt auf eine gewisse Art und Weise natürlich noch deutlich stabiler. Wir haben angefangen zu schreiben in vorpandemischen Zeiten, also auch vor Corona. Und Corona war natürlich ein dramatischer Kippmoment für viele Gesellschaften, für unser Leben weltweit. Von einem Tag, nicht ganz, aber von einem Monat auf dem anderen sah unser Leben anders aus. Und wenn Sie denken, auch noch die dramatischen Bilder, die wir erlebt haben, ja, das war ein dramatischer Kippmoment. Und natürlich jetzt mit dem Krieg haben wir einen Kippmoment und werden bestimmte ökologische Fragen immer deutlicher. Und von daher glaube ich schon, dass dieses Bild der Kippmomente ein sehr hilfreiches Bild ist, eben zu verstehen, in welchen Zeiten wir tatsächlich leben. Wobei, auch da bleibe ich optimistisch. Ich versuche es immer meinen Studierenden so zu erklären. Naja, Katastrophen müssen gehäuft auftreten, weil sonst wären sie gleich verteilt. Und sie sind ganz offensichtlich nicht gleich verteilt. Also deswegen ist es auch nicht ungewöhnlich, dass bestimmte Katastrophen gehäuft auftreten. Das kennt jeder aus seinem Leben. Aber ich glaube, das gilt vielleicht auch in gewisser Weise für Gesellschaften. Und wie gesagt, ich bleibe da trotz der dramatischen Veränderung optimistisch, dass wir eben den Blick nicht nur richten sollten auf das, was passiert, so dramatisch wie es ist, sondern auf das, was wir tun können.
Wenig überraschend, wenn man Ihre Rolle als Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft bedenkt, ist, dass Sie im Schlusskapitel Ihres Buches resümieren, dass die soziale Marktwirtschaft geeignet ist, um eben solche Kippmomente, so häufig sie auch auftreten mögen, vorherzusehen und aufzufangen. Warum kann die soziale Marktwirtschaft das besonders gut?
Ich darf Ihnen zunächst mal ein Geheimnis verraten. Als ich zum Verlag gegangen bin und gesagt, hier, ich habe diese Idee, was haltet ihr davon? Da meinten die, ja, alles ganz, ganz gut und so. Und Kippmomente, super Idee, das könnte was werden. Aber eine Bitte, der Begriff der sozialen Marktwirtschaft darf frühestens im letzten Kapitel auftauchen. Die soziale Marktwirtschaft klingt so oldschool, da kippt man sofort tot vom Stuhl, wenn jetzt irgendwie angefangen wird, die Segnung der sozialen Marktwirtschaft zu preisen. Und das war für mich als Vorsitzender der sozialen Marktwirtschaft natürlich zunächst mal hart, aber gleichzeitig auch sehr lehrreich, weil ich versucht habe, tatsächlich das Buch so zu schreiben, oder wir versucht haben, das Buch so zu schreiben, dass wir nicht jetzt erstmal sagen, wir haben den Stein der Weisen gefunden, sondern wir machen eine Analyse, wir versuchen das zu verstehen und dann zu sehen, dass die soziale Marktwirtschaft tatsächlich vielleicht eben eine Idee ist, solche Kippmomente einerseits in den Blick zu nehmen und andererseits eben zu überlegen, wie können wir Gesellschaft resilient machen, dass sie eben nicht kippen. Die soziale Marktwirtschaft ist eben nach einem völlig dramatischen Kippmoment entstanden, nämlich dem Zweiten Weltkrieg, nach einer der Zäsuren im 20. Jahrhundert. Und ich glaube, bewusst und auch vielleicht unbewusst war die Idee der sozialen Marktwirtschaft der Versuch, auch solche Kippmomente zu vermeiden. Also zu überlegen, wie können wir unsere Kontexte stärken, wie können wir unsere Gesellschaft resilienter machen, dass solche Kippmomente eben nicht auftreten werden. Und da ist natürlich der Gedanke nicht weit weg zu sagen, naja, wir wollen nicht nur eine funktionierende Wirtschaftsordnung etablieren, sondern, und das ist soziale Marktwirtschaft, wir wollen auch eben eine Gesellschaftsordnung etablieren, die eben diese Wirtschaftsordnung rahmt, die versucht eben auch immer das Miteinander in der Gesellschaft im Blick zu behalten, die auch sozialen Ausgleich als wesentlich ansieht, um eben nicht zu Spaltung zu kommen, die eben zu Radikalisierung und Ähnliches führt. Alfred Müller-Amack, der vor genau 75 Jahren diesen Begriff soziale Marktwirtschaft erstmals in einer Publikation verwendet hat, nämlich in der Schrift Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, ein Buch in Klammern, was man aber nicht unbedingt lesen muss. Aber auf jeden Fall dort benutzt er den Begriff das erste Mal. Und er hat auch immer gesagt, soziale Marktwirtschaft bedeutet auch so etwas wie soziale Irenik. Das klingt jetzt wahnsinnig bildungsbürgerlich, aber was er eigentlich meint, Irenik ist das griechische Wort für Frieden. Er sagt, soziale Marktwirtschaft will auch dazu führen, dass wir gut miteinander auskommen in einer Gesellschaft, dass wir friedvoll miteinander auskommen in einer Gesellschaft. Und das heißt gerade nicht, und das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken für heute, das heißt nicht, dass wir in allen Fragen einer Meinung sein müssen. Wir müssen nicht für alles einen Konsens haben, aber was wir finden müssen, sind Kompromisse. Und was wir akzeptieren müssen, ist, dass andere Positionen haben. Und auch dafür steht soziale Marktwirtschaft. Es ist eigentlich ein Friedensprojekt. Es ist eine Versöhnungsidee. Und ich denke, gerade in den Zeiten, in denen wir leben und wenn wir, wie gesagt, den schrecklichen Krieg vor Augen haben, sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir versöhnlich miteinander umgehen und dass wir eben auch als Ökonomen nicht so sehr nur auf die ökonomische Performance schauen, sondern kapieren, wie wichtig soziale Kohäsion, sozialer Zusammenhalt ist, um überhaupt wirtschaftliche Performance zu ermöglichen. Umgekehrt brauchen wir natürlich auch eine gute wirtschaftliche Performance, um soziale Kohäsion möglich zu machen. Das sehen wir, wie gesagt, jetzt gerade im Osten Europas sehr stark. Aber wenn Sie auch in Entwicklungsfragen schauen, in Subsahara-Afrika, viel hat damit zu tun. Ist soziale Kohäsion möglich? Ist mit sozialer Kohäsion ist auch möglich, bestimmte Institutionen wie Privateigentum und bestimmte Rechte und Ähnliches durchzusetzen, die erst wirtschaftliche Entwicklung möglich machen. Also von daher bin ich so dreist und sage, soziale Marktwirtschaft ist das Rezept gegen Kippmomente, weil eben versucht wird, den Kontext mitzudenken. Und nichts anderes ist soziale Marktwirtschaft, als zu sagen, lasst uns nicht nur auf die wirtschaftliche Performance schauen, so wichtig Marktwirtschaft ist, ohne Frage, so wichtig Wettbewerb ist, ohne Frage, aber wichtig, genauso wichtig sind die Rahmenbedingungen, sowohl die rechtlichen als auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, auch das Glück des Menschen, was im Fokus steht und was das letztliche Ziel in allen Wirtschaftens und Lebens sein sollte. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Wir haben heute gelernt, wir brauchen keine Angst vor Kippmomenten haben, wenn wir unser Umfeld nur gut beobachten und eine flexible, behutsame Politik fahren. Denn auch radikale Probleme brauchen nicht zwangsläufig radikale Lösungen. Ja, manchmal muss man das umgekippte Glas einfach nur neu befüllen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Professor Goldschmidt. Das hat viel Spaß gemacht.
Mir auch. Herzlichen Dank, Frau Engels.
Das war Folge 51 von ErstStimme. Unser Podcast geht jetzt in die Sommerpause. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge, die am 17. August erscheint. Mehr Infos zum Inhalt gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.